Herzlich willkommen zur März-Ausgabe von Herting FM, der Podcast für Recht, Technologie und Medien. Im gefühlt dritten Halbwinter des Jahres begrüße ich in unserem Podcastzimmer meinen Kollegen Lasse Konrad. Hallo Lasse.
Grüß dich.
Und unser Gast heute ist eigentlich gar kein Gast, sondern unsere tolle Kollegin Nicole Beranek-Zanon aus dem Schweizer Büro in Zug. Hallo liebe Nicole.
Hallo Martin und Lasse.
Lasse ist Partner in unserem Litigation-Team und leitet dort das Data Litigation Subteam, wenn man so will. Und Nicole ist lange Inhouse gewesen und seit 2021 schon mit insgesamt knapp 10 Kolleginnen und Kollegen Herting Schweiz. Schön, dass ihr hier in unserem Podcast-Zimmer mich beehrt. So, wie immer, die geübten Hörerinnen und Hörer kennen das. Meine Schreibtischfrage, vielleicht Nicole, du zuerst. Was ist zurzeit auf deinem meist virtuellen Schreibtisch zu finden? Was hast du?
Im Moment gerade ein paar ganz verschiedene Sachen. Ein großes Process Outsourcing, wo die Verhandlungen sich hinziehen und die letzten Knackpunkte noch beseitigt werden sollten.
Okay.
Knackpunkt Eigentum der Daten, aber auch ESG, also Nachhaltigkeitsthemen, sowie natürlich wie immer Haftung und auch Preisanpassungsklauseln.
Und auch Preis?
Anpassungsklauseln. Preis wurde leider im Vorfeld schon vereinbart, aber bei längerer Vertragsdauer ist das natürlich heute zwingend, dass man auch Preisanpassungsklauseln hat, sonst schwindet die Marge.
Vielleicht Einsatz ESG, viele hören immer davon und es schwebt immer so ein bisschen über allem, aber sagt einen Satz dazu, was sich dahinter verbirgt und wie das vielleicht in so einem Vertrag überhaupt eine Rolle spielt. Kann.
Also einerseits gibt es die Vorgaben nach EU-Recht, oder? Und andererseits gibt es auch in der Schweiz nach OR 946a folgende Vorgaben über das Reporting zu Nachhaltigkeitsthemen und das fließt jetzt halt langsam in die Supply Chain rein.
Okay. Wofür steht ESG überhaupt nochmal?
Environmental, Social und Governance.
Genau. Also und dann bindet man sich dann sozusagen vertraglich und legt dem anderen
Reportings vor allem auf die Nase, um nachher weiter kontinuierlich die Nachhaltigkeit zu verbessern, sprich Strom- und Energiebedarf zu senken.
Für sich genommen schon spannend. Jetzt hast du gesagt, viele Sachen. Was noch?
Genau, einen kleinen Work-for-Equity-Vertrag war noch auf meinem Tisch gestern. Und dann haben wir noch ein größeres, gescheitertes Softwareentwicklungsprojekt.
Und ganz schweizerisch wird sowas natürlich schnell weggearbeitet. Ein kleiner Vertrag, zack, zack.
Ja, das war nur ein Drei-Pager.
Ja.
Genau, und dann ein Softwareentwicklungsprojekt, das gescheitert ist. Und wo wir jetzt beraten haben, es war noch spannend, war eigentlich eine App basierend auf AI also im Gesundheitsbereich und der Programmierer konnte aber keine Dokumentation beibringen und das führt dazu, dass man das natürlich nachher nicht als Medizinalprodukt registrieren kann, was notwendig ist bei Software. Und das hat zur Vertragsrückabwicklung geführt und jetzt kommt dann der Forderungsprozess.
Okay, und da vertraust du dann die Mandanten gerichtlich, wenn nötig?
Genau, Litigation.
Okay, Litigation. Sehr guter Übergang, als würdet ihr das hier immer zusammen machen. Lasse, sag du kurz, Litigation oder nicht?
Wenn wir dann schon beim Litigation-Thema sind und wir eigentlich uns sonst noch im Datenschutz nur beziehen, gibt es natürlich auch eine Tonne, leider muss man so sagen, an gescheiterten IT-Projekten, die dann doch mit und über meinen Tisch wandern. Daher kommt mir dieses leidige Thema der Dokumentation, der fehlenden Dokumentation oder des Lastenhefts, was dann vielleicht mal schön gedacht, aber schlecht umgesetzt wurde, doch sehr bekannt vor. Aber ich schlage mich tatsächlich ein bisschen mehr mit oder häufiger und auch mit Vorliebe, muss ich dazu sagen, mit aufsichtsbehördlichen Verfahren, beziehungsweise Mandanten, die in diese Reihen geraten oder die kurz davor bestehen, rum. Und da gibt es immer mal wieder eigentlich schon totgesagte Fälle, dass eine Auskunft plötzlich nicht mehr kommt, beziehungsweise nicht gewährt wird mit wirklich hanebüchenen Argumentationen. Das haben wir gerade auf dem Tisch.
Auskunft von wem oder für wen?
Im Endeffekt ist es so, die Auskunft der Mandanten gegenüber der Behörde, damit sie Akten in Sicht bekommen. Wirklich klassisches Thema, was ich sonst immer auf und runter dekliniert habe und das eigentlich schon durch war. Manch eine Aufsichtsbehörde ist etwas später dran mit der Entwicklung, habe ich das Gefühl. Und der Häufigkeit solcher Verfahren vielleicht auch. Und da wird gerade sehr gekämpft, ob man die Akten endlich bekommt oder nicht, ob die geschwärzt ist und so weiter und so fort.
Also in den Fällen, die du von uns bekommst, da will ja meist die Behörde was von den Mandanten, nicht andersherum.
Ja, ja, es ist auch so. Man muss natürlich aber die Antwort auch gut vorbereiten und man darf nicht einfach ins Blaue hinein Fragen beantworten. Beziehungsweise man kann das machen. Der gute Anwalt wird dir davon aber immer abraten, weil ansonsten einfach alles Mögliche rauskommen kann. Und das ist quasi so eine vorgelagerte Frage. Also im Endeffekt, die Behörde möchte was von unserem Mandanten. Höchstwahrscheinlich auch berechtigt, darum geht es jetzt erstmal gar nicht, aber wir wollen natürlich wissen, wie der Sachverhalt ist, bevor wir antworten. Aber ansonsten tagesaktuell fast, nicht ganz, aber Generalanwalt vom EuGH hat natürlich sich geäußert zu diversen Themen hinsichtlich verschiedener Auskunfteien, Lösch- und Speicherfristen. Und das ist etwas, was natürlich in der täglichen Beratung schon mal ein Thema war oder ist und jetzt natürlich umso akuter, insbesondere weil nächste Woche Dienstag ein Gerichtsverfahren ist, unter anderem relevante Frage, wie lange denn die Restschuldbefreiung sein darf. 6 Monate, wie auch der Generalanwalt es mittlerweile, auch wenn es nicht die richtige Norm ist und das andere Rechtsgebiet aber schon so als einzige Heranziehungsnorm sieht für die Berechnung der Speicherfrist oder aber wir sagen 3 Jahre, mit einigen Oberlandesgerichten der gleichen Meinung. Da ist etwas Feuer drin, dann habe ich jetzt gerade schon im Vorgespräch von Nicole gehört, die Schweizer machen das alles besser. Da gibt es nämlich eine Norm, wo drin steht, wie lange man es machen darf, die sich auch konkret darauf bezieht. Und das Ergebnis ist noch viel schöner, weil, wie hat das gesagt?
5 Jahre.
5 Jahre, ja. Das Wunschergebnis. Mal sehen, ob wir das am Dienstag auch bekommen oder da in die nächste Runde gehen.
Ja, da gibt es ja dann, wie es immer ist, ihr verhandelt und in der Zwischenzeit ändert sich der Sachverhalt. Gab es ja nun gerade... gestern, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Reaktionen mancher
betroffenen
Unternehmen, Betroffenen. Zu dem Thema Auskunft oder Akteneinsicht haben wir ja sogar schon mal einen Podcast zusammen aufgenommen. Ich habe gerade geschaut. Im März 21, also schon ein bisschen her, haben wir gesprochen über den richtigen Umgang mit Datenschutzbehörden.
Absolut.
Und dass es schon sinnvoll ist, sich da einmal einen Überblick darüber zu verschaffen, was denn die Behörde weiß, sprich da einmal in die Akte reinzuschauen und nicht ins Blaue hinein einfach Dinge zu verhandeln. Should I say or should I go? War der fancy title back then, wer da nochmal nachhören möchte. So, ja, genau.
Stets aktuell und immer mal wieder auch als Webinar. Ich glaube, das dürfte jetzt auch in der Reihe gleich wieder dran sein.
Stimmt, wir haben auch, das tue ich auch in die Shownotes nochmal ein Webinar. Hm. Beide seid ihr noch dran mit Webinaren, diese Saison, wie wir sagen. Einmal du mit den Auskunftsersuchen und einmal du zum neuen Schweizer Datenschutzgesetz.
Auch noch die strafrechtlichen Folgen.
Genau.
Das dürfte alle sehr brennend interessieren.
Strafrecht und Datenschutz, Junge. Viele der Themen, die ihr jetzt hier jeweils angeschnitten habt, tauchen auch auf, wenn wir über unser heutiges Thema ein bisschen im Detail reden. Und zwar soll es gehen um Cybersecurity und insbesondere um die sich ja dann doch leider häufenden Ransomware-Fälle. Wir werden gleich ein bisschen in die Praxis schauen und mal gucken, welche Fälle wir, alle drei haben ja dort teils unterschiedliche Erfahrungen mit unterschiedlichen Mandanten auf unterschiedlichen Wegen, Weg in die Kanzlei finden. Und einfach, weil es zurzeit so häufig vorkommt, nicht nur bei uns, haben wir gedacht, wo Nicole schon mal da ist, nutzen wir die Gelegenheit und tauschen da nochmal ein bisschen Wissen und Erfahrungen aus.
Aber mal ganz kurz, du willst dich gerade drücken. Hast du nicht auch was zu tun auf deinem Schreibtisch?
Ich dachte, diese Frage geht an mir vorbei. Nein, lieber Lasse, ich habe immer nichts. Ich nutze nur die Airtime und für einen shameless Plug. Und zwar bin ich mir selber fremdgegangen, falls es gehen sollte, und habe neben Herting FM noch einen weiteren Podcast ins Leben gerufen und habe tatsächlich in diesem März 15 Folgen Tech Law Bits aufgenommen. Wir hatten in der vergangenen Woche eine Konferenz der IBA, der International Bar Association, hier in Berlin. Die drehte um unser Kernthema M&A im Technology-Sektor, wo einerseits Tech-Lawyers wie wir und andererseits M&A-Lawyers wie andere, insgesamt fast 400 in Berlin waren. Und dort habe ich also viele von denen, die dort Sessions oder Roundtables moderiert haben, Interview zu deren Themen. Also wer lieber Englisch hört, der mag da mal reinhören. Tech-Law, Bits. Genau, auch da gibt es übrigens auch, ich glaube, Episode 2 ist auch on Cybersecurity. Auch da hat natürlich das Thema Cyber in M&A übrigens auch sehr spannend eine große Rolle gespielt. Genau, ja, vielleicht steigen wir mal ein in das Cybersecurity oder ja, vor allen Dingen Ransomware-Thema. Also ja, der Case. Ja, er kann unterschiedlicher Art zu uns kommen, aber in die Unternehmen gerät er ja meist dadurch, dass irgendjemand feststellt, meist morgens, er kann sich nicht mehr anmelden in den kleineren Unternehmen, in den etwas besser vorbereiteten Unternehmen. Ja, kommen dann vielleicht eher ein paar Automaten, die rufen, irgendwas ist faul. Und dann die, ja, bekommt man entweder komische Nachrichten oder komische Bildschirmanzeigen. Ja, heutzutage ist dann wahrscheinlich schon vielen klar, dass irgendwas nicht stimmt und dass nicht nur der Server abgestürzt ist, sondern vielleicht andere Probleme bestehen. Nicole, vielleicht fängst du mal kurz an. Du hattest ja, einen aktuellen Fall, mehrere, aber einen, der besonders eindrucksvoll war, haben wir uns ja in einem Zusammenhang schon mal unterhalten. Vielleicht kannst du kurz schildern, ja, und dann kannst du vielleicht ergänzen, dass wir ein bisschen zeigen, wie groß die Bandbreite ist, auch der Fälle, die man da hat.
Genau, das war ein multinationales Unternehmen mit 80 Standorten, mit eigentlich sehr guter IT-Security, also sogenannter Endpoint-Security implementiert, so dass die Ransomware, die in einer Filiale eingetreten ist, dann nur, Anführungszeichen, nur 8 Sites betroffen hat, aber dann halt trotzdem über den ganzen Globe, also ganze Welt verteilt. Darunter Kalifornien, China und ein paar Standorte in Europa. Das Headquarter in der Schweiz blieb verschont. Kommunikation in dieser Zeit mit den Filialen war zwar noch möglich, aber die Kernapplikationen intern waren betroffen. Das ist ein Industrieunternehmen. Also nicht etwas mit Kerngeschäftsdaten wie E-Commerce oder so, aber da waren vor allem halt HR-Daten betroffen. Und da ging es dann darum, dass wir eben die DSGVO-Frist von 72 Stunden einhalten können für die Meldungen. Dort haben wir unterstützt mit unserem Netzwerk, also internationalen Netzwerk für die Meldungen, haben zentral aber mal die Meldung erfasst.
Und vielleicht dann, bevor wir zu den Meldungen kommen, können wir dann nochmal kommen, nur also festhalten, großes Unternehmen, wirklich gut aufgestellt, trotzdem betroffen. Können wir gleich nochmal darüber reden, wie eigentlich? Haben Sie herausgefunden, wie die Leute reingekommen sind? Nicht so richtig.
Typisches Mail.
Wie es immer passiert. Genau. Also ich kann ja kurz ergänzen, wir haben einen aktuellen Fall, wo Unternehmen mit knapp 90 Filialen im ganzen Bundesgebiet über eine dieser Filialen wahrscheinlich über eine Phishing-Mail, man weiß aber eigentlich gar nicht so richtig, sind die eingedrungen. Die Angreifer haben sich dann dort über wahrscheinlich wegen nicht ausreichend gepatchter Systeme Admin-Zugang verschafft, Root-Zugang verschafft und haben dann die gesamten Systeme verschlüsselt. Und dort war dann tatsächlich auch die Kommunikation down, die gesamte Kommunikation, das gesamte CRM. Ja, die haben dann also mehrere Wochen Rechnungen per Hand geschrieben, Aufträge per Hand geschrieben, ein Unternehmen im Wartungsbereich, alle Aufträge per Hand dispatched, und man hat per WhatsApp und Telefon kommuniziert. Und also wirklich von einem Tag auf den anderen, unmittelbar nach dem Jahreswechsel, keinerlei elektronische Kommunikation oder Auftragsabwicklung möglich. Und ja, in einem kompetitiven Marktumfeld heißt es natürlich auch, dass dann Kunden, auch wenn sie jahrelange Kunden sind, die ihren Job, den sie dort brauchen, erledigt haben müssen, vielleicht dann auch schnell zum Wettbewerber gehen und dann, wenn sie da gut behandelt werden, vielleicht auch da bleiben. Ne? Das ist ja auch dann ein Teil dessen.
Ja, wo zusätzlich gibt es ja natürlich immer noch die Fälle, die zumindest dann scheinbar eher bei mir gelandet sind. wo entweder die Datensicherung, also trotz Befalls, der dann, es gibt ja die typischen Wege, irgendwas, irgendeine Excel-Datei, PDF, irgendein EML, .eml wird geöffnet, aus Versehen, klar, das ist der eine Fall, dann aber natürlich auch, wenn irgendwie Endgeräte abhanden kommen oder durch Schadsoftware, die halt bei der teilprivaten Nutzung auf Endgeräten halt auch immer mal wieder vorkommen, sich dann sozusagen da durchbreiten. Aber da hatten wir tatsächlich mehrere Themen oder ich glaube jetzt dieses Jahr, toi toi toi, jetzt nicht so schlimme, aber letztes Jahr auf jeden Fall, wo es auch an gegebenenfalls kritische Infrastruktur ging, wo aber die Datensicherung innerhalb von kürzester Zeit war dann hier eine Woche, dazu geführt hat, dass wieder halt wirklich alles funktioniert und dann eher so die Thematiken sind, später werden die Daten veröffentlicht im Darknet und man muss da sozusagen mit umgehen, wo dann aus den ersten 100.000, die vielleicht betroffen wurden, die Meldung gegenüber denen plötzlich irgendwann eine allgemeine Pressemitteilung wurde und nachher die gesamten Kunden, ein paar Millionen waren es nachher, informiert wurden. Mit den ganzen Themen, die man hier dabei noch hat, nicht nur den Datenschutz an sich, sondern natürlich dann die ganze Kundenabwicklung im Endeffekt und halt das Ohr und die Fragen im besten Fall schon vorher kennen, damit man sie anständig beantworten kann, damit man das auch so ein bisschen streamlined. Und natürlich dann auch die Kommunikation mit den Behörden, die in solchen Fällen aber, und das finde ich so zumindest die Erfahrung, kann man gerne hervorheben, sehr, sehr anständig, konstruktiv und in den meisten Fällen auch wirklich produktiv mitwirken, sofern man sie rechtzeitig informiert.
Das sollte man sicher tun. Ja. Kommen wir vielleicht gleich noch dazu, zu den Behörden. Da gibt es sicherlich auch ein paar Do's und Don'ts, habe ich auch so meine Meinung dazu. Aber der erste Punkt, also das mit den Behörden und die rechtlichen Verpflichtungen, ist ja alles schön und gut. Die erste Frage, die die Mandanten häufig haben oder in unserer Konstellation ist, hatte ich glaube ich in anderen Podcasts auch schon mal gesagt, wir vertreten mehrere IT-Versicherer, wo die Mandantin die Versicherung ist und dann es dann immer um den Insured geht, also den Versicherungsnehmer. Aber die wollen natürlich so schnell wie möglich wieder up and running sein, in der Hoffnung, dass sie vernünftige Backups irgendwo finden, dass die nicht betroffen sind oder jedenfalls wieder so hergestellt werden können, dass man da, wenn dort irgendwelche Malware drauf sein sollte, sie findet, isolieren kann, um wenigstens die Daten dort herausholen und wieder einspielen zu können. Das können die meisten Unternehmen natürlich nicht selber, sondern sie arbeiten dann mit externen Dienstleistern zusammen, die entweder die sein können, mit denen sie schon die ganze Zeit zusammenarbeiten, oder eben Leute, die sie dann für teuer Geld im Zweifel dann ad hoc dazunehmen müssen, um sie sozusagen zu beraten. Vielleicht fangen wir damit mal an, über so ein paar Do's und Don'ts und Vor- und Nachteile zu den IT-Dienstleistern. Nicole, vielleicht, wenn ich an den bisherigen Dienstleister denke, was fällt dir ein, was spricht dafür, was spricht dagegen, mit denen zu arbeiten?
Also dafür spricht sicher, der kennt die IT-Systeme und die Umgebung. Also der weiß genau, wie das aufgebaut ist. Aber er ist allenfalls nicht der richtige Ansprechpartner, weil er ja vielleicht auch selber was verbockt hat. Das heißt, wenn man wirklich dann sichern will, wie etwas passiert ist oder eben auch dann in Zukunft das flicken möchte, damit es eben nicht wieder passiert, ist der bisherige IT-Dienstleister alleine nicht immer die richtige Ansprechperson. Das heißt nicht, dass man ihn nicht im Team hat, aber nicht alleine.
Ich glaube, eine gewisse Betriebsblindheit wird ja auch vorherrschen, weil die Lücken sind ja normalerweise nicht so, dass man sie von vornherein irgendwie offenkundig sieht und alle schon wissen, dass es die gibt und man patcht es jetzt halt ein paar Jahre nicht, weil ja man hat halt keine Lust oder Zeit, sondern es ist ja meistens so, dass es eine Schwachstelle ist, die einem gar nicht so sehr bewusst ist, was halt auch dafür spricht, da nochmal extern was dazu zu holen an Know-how, um eben zumindest diese Lücke dann noch nachhaltig zu schließen.
Genau, ist ja auch häufig so, der IT-Dienstleister eines Unternehmens ist der IT-Dienstleister, der ist da wie viele andere Dienstleister, die man vielleicht nutzt, der jetzt nicht der Mega-Spezialist sein muss, Cyberangriffe abzuwehren oder nachdem sie erfolgt sind, damit umzugehen. Das ist sicherlich auch nochmal ein Punkt, dass da dann vielleicht die Erfahrung fehlt. Und dann schon so ein bisschen mit der rechtlichen Brille, je mehr man den dort herumfuhrwerken lässt, den bisherigen IT-Dienstleister, umso eher droht vielleicht dann auch später der Einwand, wenn man sich darüber auseinandersetzt, wer war da eigentlich schuld, von wem, wer muss jetzt eigentlich hier was bezahlen, droht dann vielleicht so ein bisschen der Einwand, naja, das war ja alles ganz anders vorher. Wir, ja, das die Situation, wie wir sie jetzt haben, das ist ja alles erst danach entstanden. Ja, so ein bisschen die Vertuschungsgefahr, dass man dann auch vielleicht gar nicht mehr so ganz genau nachvollziehen kann.
Genau, und unsere Aufwendungen gehen jetzt nach Regie.
Was heißt nach Stunde?
Stundenansatz,
genau,
ja.
Genau.
Ja, den, das ist der auch, irgendwo im Vertrag sicher drin ist.
Genau. Ne, das ist natürlich das, ja, wir unterstützen Sie gerne über unsere monatlichen Pauschale von 1.217,43 € hinaus nach Aufwand zu der aktuellen Preisliste. Mhm. Und dann ist der Aufwand 2 Wochen 24/7 mit 5 Leuten. Und man zahlt dann, wenn man das denn alles bezahlt, mehr als man in den letzten 5 Jahren bezahlt hat. Für die 2,5 Wochen. Das ist sicherlich so. Und dann mag es trotzdem noch gut investiertes Geld sein, um halt die System wieder lauffähig zu machen, die Kunden vom Abspringen sozusagen abzuhalten. Aber darüber wird wenig gesprochen. Ne? Insofern kann es dann schon Sinn machen, sich einen neuen IT-Dienstleister oder einen zusätzlichen eigentlich immer Dienstleister dazu zu holen, der dann vielleicht auch besser in der Lage ist, ein neues System aufzusetzen. Wir hatten auch noch einen anderen Fall, wo sozusagen der lange geplante Umstieg in die Cloud dann umgezogen ist.
Beschleunigt wurde.
Das ging dann schnell, oder?
Das ging dann sehr schnell. Und am Ende ist jedenfalls die interne IT auf Mandantenseite happy. Die haben gesagt, es hätte jetzt sonst ein Dreivierteljahr gedauert. Jetzt haben wir es in 3 Wochen geschafft. Und wer weiß, ob es nicht sogar teurer gewesen wäre, wenn wir das Dreivierteljahr mit vielen Beratern durchgezogen haben. Die Entscheidung war jedenfalls schnell getroffen.
Gutes Timing dann.
Genau. Ich erlaube mir mal, zu dem nächsten Punkt zu kommen. Jetzt zu Behörden kommen wir vielleicht danach gleich noch, zu Datenschutzaufsichtsbehörden. Aber vorher das Landeskriminalamt bei euch, wie heißt es bei euch? Die Polizei?
Die Polizei einfach, ja.
Die Kantonspolizei.
Die jeweilige Kantonspolizei, okay. Genau.
Und die Frage, kann, muss, sollte man die Polizei involvieren? Was sind da so eure Gedanken?
Also wir empfehlen eigentlich immer, die Polizei zu involvieren. Wir haben sehr gute Erfahrungen mit der gewissen Kantonspolizeien gemacht. Also Zürich, Thurgau, Zug, Luzern sind da sehr gut unterwegs. Die können einem sogar helfen, die Daten wieder ganz vollständig aus dem Darknet herauszubekommen, wenn man selber kein gutes Backup oder gar kein Backup hatte. Also die machen das relativ gut und geschickt. Das einzige Thema, das sich vermutlich stellt, ist ein bisschen, wie kooperiert die Polizei mit anderen Polizei via Interpol zusammen. Und wenn man den internationalen Kontext hat, kann das unter Umständen kritisch sein. Und ich weiß, die tauschen diese Informationen aus. Und die sind halt nicht immer auch per anonymisiert, oder? Da kannst du dann durchaus den Unternehmensnamen drin haben. Und wenn man dann sich in einem Land entschieden hat, zum Beispiel keine Meldung zu machen und der Staatsanwalt dort aber findet, das hätte man melden müssen, dann könnte das kritisch sein. Ich habe aber noch nie einen solchen Fall gehabt, wo das dann problematisch gewesen wäre. Im Gegenteil, wir haben eigentlich immer sehr gute Unterstützung bekommen von der Polizei. Normalerweise, wenn man sich darüber vorher nicht Gedanken gemacht hat, geht es eine Woche, bis man das C-Level oder das Board überzeugt hat, das zu tun. Also das wäre zum Beispiel ein Thema, das man ein bisschen vorher sich mal überlegen sollte, in welchen Fällen und ob überhaupt zieht man die Polizei hinzu. Ich weiß aber jetzt von dir, dass in Deutschland der Approach ganz anders ist, also von euch, Entschuldigung, der Approach ein anderer.
Ich bin gespannt, was Lasse sagt. Ich habe meine Meinung, aber rufst du auch so 110, wenn jemand...
Also Kann ich jetzt weder mich auf die eine noch auf die andere Seite schlagen an der Stelle? Ich glaube, es kommt sehr, sehr fallspezifisch. Das ist die Lieblingsantwort eines Anwalts, der ein bisschen mehr Zeit für die Antwort braucht. Es kommt drauf an. Aber aus der Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, dass das Einschalten LKA, BKA, Polizei, je nachdem, wen man da irgendwie ans Kontakt hat. Bei manchen Bundesländern gibt es tatsächlich auch Cyberabteilungen, die jetzt mittlerweile bei uns dann auch oder die man auch relativ schnell aufgefunden hat, die tatsächlich auch geholfen haben, wie du es auch gesagt hast, bei also Exfiltrierung aus dem Darknet kann ich jetzt eher weniger behaupten, dass das da so super alles funktioniert hätte. Allerdings da sozusagen die Rechtsverfolgung anzuleiern und halt sich den ganzen Versicherungsobliegenheitspflichten, die man so alle hat, da nicht irgendwie schadhaft halten zu können, falls es oder schadlos zu halten für eher. Das ist so das Entscheidende. Da hilft es auf jeden Fall, schnell zu gucken, wie da die Fristen sind. Insbesondere natürlich, wenn man bei bestimmten Infrastrukturen, also kritische Infrastruktur, ist man verpflichtet, das zu machen. Das ist halt dann ja No-Brainer, macht man das halt. Das Thema, was vielleicht hier so ein bisschen auch Martin drauf anspielt oder du auch schon angespielt hast, ist halt die Frage, es gibt ja sehr oft die Lösegeldforderung. Und das ist so ein bisschen dieses, ja, mal mehr aufgebauscht, mal weniger aufgebauschte Thema in Deutschland, ob man dadurch dann nicht gegebenenfalls, also sollte man sich dazu durchringen, unter anderem auch mit der Polizei, das gibt's auch, die dann sozusagen auch vermitteln, zu zahlen, in welcher Größenordnung auch immer. Meistens ist es halt im Darknet nicht verfolgbar und im Zweifel weiß man nachher auch nicht genau, wer hintersteckt. Aber rein theoretisch ist es halt so, dass man dadurch sagen könnte, man organisiert eine kriminelle Vereinigung.
Unterstützt, sorry. Erstes eine, das andere. Vielleicht dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal. Nochmal kurz, was meine Bedenken sind. Also wir haben auch, muss man sagen, gute Erfahrungen gemacht mit der Polizei. Es gibt tatsächlich, also insbesondere mit der Responsiveness. Es ist schon so, dass man da jetzt nicht, wenn man da Freitagnachmittag, wenn so eine Cyberattacke ja meist ruchbar oder bewusst wird, also meist ja morgens, aber eher, dass man, wenn man da die Polizei informiert, dass man dann da irgendwie bis Montagmorgen um 5:59 Uhr keine Antwort bekommt, sondern die sind da schon flinker, als man das so von Berliner Behörden sonst gewohnt ist. Aber es ist halt so ein bisschen, was mir halt Bedenken macht, ist, es ist schwer einschätzbar, der Kommunikationsaufwand, der da verbunden ist. Manche wollen halt dann alles Mögliche haben. Wir hatten auch schon die dringende Aufforderung, doch die Serverinfrastruktur zur Verfügung zu stellen, damit die da mal gucken können. Das kann man natürlich nicht machen, wenn man gerade versucht, die wiederherzustellen oder zu spiegeln oder Daten da rauszuholen. Also wenn man nicht in der glücklichen Lage ist, ein völlig neues System aufsetzen zu können und aus einem cleanen Backup Daten wieder einzuspielen und sagen kann, ach, das schmeißen wir jetzt sowieso gleich weg. Hier, liebe Polizei, kannst du haben. Dann ist es natürlich schon der Hardware wegen, auf die man vielleicht angewiesen ist, dann nicht ganz ein No-Brainer der Polizei zu sagen, ja, okay, könnte haben, brauchen wir eh nicht mehr. Schaut halt, was sie finden können.
Also einen Punkt haben wir gar noch nicht angesprochen jetzt. Also was wirklich wichtig ist, dass man es tut, sei es mit der Polizei oder eben mit einem IT-Security-Spezialisten, ist wirklich die forensische Beweissicherung. Ja. Das muss man machen, damit man nur schon auch mal ein Indiz hat für das Eintreten. Also wie ist es passiert? Und das spricht zum Beispiel auch gegen den internen IT-Dienstleister oder den externen bisherigen IT-Dienstleister, weil der möchte sofort wieder herstellen, IT-Operations zum Laufen bringen, aber man muss vorher mal auch eine Beweissicherung machen. Ja. Deshalb sollte man sich überlegen, wie geht man in der Rangordnung vor? Und also Schweiz ist die Polizei auch sehr schnell. Also wenn du denen Freitagabend eine Mail schreibst, dann sind die am Sonntag spätestens im Unternehmen und ziehen ihre Samples raus und gucken, wo das ins Darknet gegangen ist und was das die Ursache sein kann.
Wir arbeiten ja, wenn wir für die Versicherungen arbeiten, häufig mit spezialisierten Dienstleistern zusammen, die genau das machen. Da ist man dann auch natürlich anders auf die Polizei angewiesen, als wenn man das nicht hat. Und auch eine Versicherung hat, die dann eben auch alles bezahlt. Das sind alles Leute, die bezahlt werden wollen. Da kann es dann anders wichtig sein, dort Unterstützung vom LKA zum Beispiel zu erhalten. Aber ich hatte jetzt einen aktuellen Fall, wo das lokale LKA, weil dann irgendwelche Grenzen erreicht worden sind, also monetäre Grenzen erreicht worden sind, das abgegeben hat. Und von der zentralen Stelle dort aus Schleswig-Holstein haben wir bis heute nichts gehört. Das ist jetzt 8 Wochen her. Jetzt brauchen wir natürlich auch keine Unterstützung mehr. Ne? Also das ist so ein bisschen, das sind halt auch die Sachen. Es ist ja, und ich finde, es ist ein Stück ein Zielkonflikt auf Seiten des angegriffenen Unternehmens. Einerseits hat man ja schon auch noch die mindestens mal moralische Verpflichtung, weiß ich nicht, aber das Gefühl, es kann ja nicht sein, dass wir das jetzt hinnehmen und nicht mal der Polizei Bescheid sagen, ja, selbst wenn man jetzt nicht verpflichtet ist, das zur Anzeige zu bringen, aber wir müssen ja irgendwie verhindern, dass das jetzt weiter passiert und können jetzt nicht einfach sagen, naja, das sind eh Russen oder gar Nordkoreaner und da kann man jetzt eh nichts machen, dann brauche ich es auch nicht anzuzeigen. Ja, deshalb, also wenn wir es gar nicht mehr versuchen, dann haben wir natürlich auch nochmal ein zusätzliches Problem. Das waren jetzt die Polizeibehörden. Viel deutlich klarer ist die Rechtslage, was die Datenschutzaufsichtsbehörden angeht und die Meldepflichten, die wir da jeweils haben. Nur, dass ich die Norm einmal genannt habe, 33 DSGVO natürlich und bei euch ist es 24.
Also im neuen Gesetz, ab 1.9. haben wir ein neues Datenschutzgesetz. Erst ab dann sind die Meldepflichten an die Datenschutzbehörden nicht nur möglich, sondern müssen gemacht werden. Eben Artikel 24 DSG ist das.
Genau. Und die, das, was immer alle hören, was jetzt auch die Zuhörenden wissen werden, 72 Stunden Meldefrist. Und dann können wir uns jetzt die nächsten 1,5 Stunden darüber unterhalten, wann diese Frist beginnt. Das ist gar nicht so unwichtig. Es gibt jetzt relativ neu von der norwegischen Datenschutzaufsicht ein Bußgeld wegen Nichteinhaltung der Frist. Und die sagen dann relativ klar, also das beginnt nicht erst damit, was natürlich ein gern genommener Ansatzpunkt ist, wenn alle Einzelheiten aufgeklärt sind und man ganz genau weiß, wer jetzt hier wie mit welchen Daten betroffen ist, sondern die Idee des Gesetzes, der DSGVO, ist halt schon, sofern ein Risiko besteht, müsst ihr melden, sobald ihr davon wisst, dass es einen solchen Vorfall gab.
Aber nur bezüglich personenbezogene Daten, oder?
Ja. Und dann noch Risikoabwägung, die du vorher als Prognoseentscheidung auch noch triffst. DSK-Papier 18 ist, glaube ich, auch schon 5 Jahre alt, gibt es eine schöne Auflistung. Ist aber auch schwer, das immer richtig so zu prognostizieren tatsächlich. Aber bei solchen Cybergeschichten dürfte es relativ schnell diese Schwelle überschritten haben.
Genau, wir haben ja jetzt sehr viel zu tun mit der Frage Meldepflicht, ja, nein. Für mehrere größere Mandanten prüfen wir jeden Tag, muss gemeldet werden oder nicht. Und da kommt natürlich sehr häufig raus, muss nicht gemeldet werden, weil kein Risiko. In einem Fall, wo wir es mit Angreifern zu tun haben und personenbezogene Daten möglicherweise exfiltriert worden, ist man da wahrscheinlich relativ schnell bei dem hohen Risiko.
Ja, ich habe jetzt gerade mal einen Finger gehoben, konntet ihr natürlich nicht sehen, aber kein Risiko, lieber Martin, gibt es nicht. Jegliche Datenverarbeitung hat immer ein minimales Risiko in sich tragend. Auch die DSK, glaube ich, hat das mal gesagt. Okay. Deswegen schreiben wir kein Risiko nie rein. Das ist die Frage, ob es ein nicht mehr als nur geringfügiges Risiko ist.
Okay, ja, lass uns noch zweimal nicht einbauen.
Dann ja, danke, das war keiner mehr verstanden.
Genau. Also klar, irgendein Risiko braucht es und es muss mehr als ein nicht nur geringfügiges Risiko sein oder mehr als ein geringfügiges Risiko sein, ja.
Also in der Schweiz braucht es ein hohes Risiko, damit man überhaupt melden muss für die betroffenen Personen. Hm?
Ja, bei den betroffenen Personen ist es bei uns auch so.
Genau.
Die Behörde zur Meldung bei der Behörde ist halt niedrigschwelliger als zur betroffenen Person.
Ja. Nee, das Risiko für die betroffenen Personen muss hoch sein, damit man eine Meldung bei der Datenschutzbehörde machen muss.
So, das finde ich das, sympathisch.
Ha? Und vergesst das, was ihr gehört habt, über 72 Stunden in der Schweiz heißt es so rasch als möglich. Ich habe dann mal den EDF gefragt, was heißt das? Und da haben sie dann schon relativiert und haben gesagt, ja, also schon, man muss mal wissen, was so Sache ist, dann soll man mal schon melden, dann kann man noch nachmelden. Wir haben letzte Woche durften wir den Draft des Meldeformulars quasi bekritisieren und haben morgen am Datenschutztag, der in der Schweiz morgen stattfindet.
Kann auch gestern sein, je nachdem, wann ihr das hört.
Genau, das morgen ist der 30. März 2023. Werden wir jemanden vom EDAP dabei haben, der das auch nochmal vorstellt und deren Überlegungen. Was so langfristig dann, das greife ich ein bisschen vor, dann schon auf unsere Schlussfolgerungen relevant sein wird. Ich glaube, es wäre gut, wenn man dann irgendwann europaweit und nicht nur EU-weit, europaweit irgendwie Schnittstellen hätte für diese Meldeformulare.
Ja, also es wäre ja schon mal schön, wenn es ausreichen würde, eine Meldung abzugeben. Da sind wir ja weit entfernt davon, insbesondere für Unternehmen, die eben keine Niederlassung innerhalb der Europäischen Union, innerhalb des EWR haben und dann 16 Beschäftigte in 12 Bundesländern haben, machen wir 12 Meldungen. Ja, und das ist natürlich... ja, aus anwaltlicher Vorsicht. Wir schreiben den dann auch. Wir haben übrigens schon beim ICO gemeldet und bei der KNIL. Aber weil es eben keine Niederlassung in Deutschland gibt, gibt es sozusagen dort keinen One-Stop-Shop und man muss überall melden. Das ist eine Folge, die nicht sein kann. Ja, wenn man es richtig machen will und die Mandanten zahlen ja dafür oder die Versicherungen der Mandanten zahlen dafür, dann muss man es wahrscheinlich machen. Genau, jetzt hatten wir schon gesagt, also der Inhalt der Meldung ergibt sich aus dem Gesetz, müssen wir jetzt nicht im Einzelnen durchgehen, aber was ja auch im Gesetz steht, dass es eben ein, und du hast es gerade auch schon gesagt, Nicole, ja, ein mehrstufiger Prozess sein kann. Ne? Man meldet und hat dann Gelegenheit, Verpflichtung nachzumelden, wenn sich eben neue Umstände ergeben, wenn man mehr weiß. Und das ist auch die klare Erwartung der Datenschutzaufsichtsbehörden. Die werden dann auch nachfragen. Manchmal kriegen wir nicht mehr eine Eingangsbestätigung, wenn es diese Fälle sind, wo nur zwei Leute betroffen sind. Manchmal haken die dann aber natürlich auch im Detail nach.
Genau, und wenn wir dann internationale Kontexte hatten, oder auch ihr vermutlich schon innerdeutsche, wenn man dann zwar einen Meldungstext erarbeitet hat, aber bei verschiedenen Datenschutzbehörden noch Detailfragen nachschieben muss, muss man trotzdem auch geben, dass man quasi One-Voice-Kommunikation hat, dass das ja nicht ausufert, weil das dann hüben und drüben allenfalls zu Datenschutzverletzungen führen kann und damit auch zu einer Strafbarkeit.
Genau, also wenn man unterschiedliche Sachen meldet, ist es sicher nicht so sinnvoll und es die Wahrscheinlichkeit, dass es rauskommt, scheint jetzt im ersten Moment nicht so hoch zu sein, aber die deutschen Aufsichtsbehörden, die kommunizieren miteinander, ja, die schicken sich auch die Papierchen dort hin und her, und im EU-Kontext jedenfalls wissen wir, dass das auch passiert. Ist ja ehrlich gesagt auch sinnvoll, ja, das habe ich ja gerade schon ausgeführt, dass ich meine, dass da viel mehr Kommunikation passieren könnte, wenn das dazu führt, dass die Unternehmen, die wie gesagt schon andere Sorgen haben, als jetzt unbedingt die Datenschutzaufsichtsbehörden zu informieren, wenn man die da entlasten könnte, aber so... Ja, so ist nun mal die Praxis und dann eben auch die rechtliche Verpflichtung, da hinterher zu sein. Eine Spezialfrage habe ich noch, Lasse, vielleicht deine Meinung. Wir hatten jetzt öfter die Frage, den Forensic Report. Also es gibt ein Spezialunternehmen, die dort einen Report gemacht haben. Sollte ich das der Datenschutzaufsichtsbehörde geben. Also ist klar, wenn Sie nicht gefragt haben, dann erstmal nicht. Aber ja, die kennen die Fälle ja nun auch. Was raten wir denen, wenn Sie konkret danach fragen?
Ja, also es kommt dann natürlich wie immer sehr auf den Einzelfall drauf an. Oder machen wir es mal kurz. Es gibt verschiedene Meldeformulare, wo Inhaltsthemen, die auch in so einem Forensic Report drin sind, schon abgefragt werden. Wenn man jetzt das Glück oder nicht Glück hat, wie auch immer man das dann dreht, ich glaube Sachsen-Anhalt hat irgendwie 2 Seiten Meldeformular, in Bayern sind es glaube ich 8, in Berlin auch. Da sieht man dann sehr unterschiedliche Fragedichten und Tiefen auch, die kommen dann halt durch mehr Nachfragen, das kommt halt also später. Aber dem Grunde nach ist es egal, in welchem der 16 behördlichen Teile man dann gelandet ist in Deutschland, so dass, wenn die Behörde es nachfragt, das eher weniger Gründe dafür sprechen, den Report nicht rauszugeben, als ihn rauszugeben. Hat den ganz einfachen Grund. Die Reports sind in vielen Fällen, wenn es sich nicht anders ergibt, wenn es nicht durch Vorinformationen schon so der Fall ist, gegebenenfalls erforderlich, das muss man natürlich prüfen im Einzelfall, um nachvollziehen zu können für die Behörde, was genau passiert ist. Also wie sozusagen der Tathergang ist, beziehungsweise der Sachverhalt sich dargestellt hat, wo die Eingriffe gekommen sind. Und man kann sich natürlich auch mit gutem Recht dann zurückziehen und sagen, dass man nur Teile davon gibt oder auch, wenn er halt noch nicht vorliegt und das wird irgendwie öfter übersehen, das dauert eine Zeit, bis man das alles geschafft hat zusammenzutragen. Manchmal ist das auch ein halbes, dreiviertel Jahr erst später.
Wobei die Behörden da ja schon Verständnis haben, die kennen ja die Fälle, dass das dann ein bisschen dauern kann, aber sie bestehen halt schon sehr häufig darauf, dass man es bekommt. Und dann dann ist halt die Folge, wenn ich mich da weigere, und natürlich sind ja weniger ist mehr, ist ja immer unsere Ansicht, ja, also und aber wenn ich mich dort halt weigere und sage, nee, den kriegt ihr nicht, weil ihr habt keinen Anspruch darauf.
Ja. Also genau, das Handwerkzeug für die Behörde wäre grundsätzlich schon nochmal da, um ihre eigenen Aufgaben und Pflichten, wie es ja auch mal sehr schön in den letzten Seiten meistens heißt, ne, ist für die Aufgabenerfüllung der Behörden erforderlich, die Information zu erhalten. Wenn die das tatsächlich so sehen und nach 58 DSGVO da ihre Aufgaben nicht anders durchführen können, dann dürften die theoretisch auch einen Verwaltungsakt erlassen. Also einen Auskunftsheranziehungsbescheid oder sogar vor Ort einreiten, um das sich zu ziehen. Da ist also deswegen immer eine Güterabwägung sozusagen mit drin. Was auch wirklich nachher überhaupt in dem Forensic Report drinsteht, den darf man natürlich niemals ungeprüft rausgeben. Und wenn es halt Themen sind, die erläutert werden sollten oder müssen, dann soll man die natürlich auch entsprechend ja farblich darstellen, untermalen und vielleicht ein bisschen argumentativ auf die Sprünge helfen. Wenn man aber auf Teufel komm raus das nicht machen möchte, wird man schon einige Zeit dafür gewinnen können, durch verschiedene Verfahrensweisen die Themen nicht rauszugeben. Letzten Endes halte ich es aber in den meisten Fällen, wie gesagt, Ausnahme besteht in der Regel, für ratsam, da eher den kooperativen Weg zu gehen, um da vielleicht lösungsorientiert zu sein.
Da habe ich gerade eine Frage dazu. Nach deutschem Recht oder nach DSGVO wäre dann das keine Selbstbelastung, oder wenn man den Forensic Report rausgibt?
Kommt drauf an, was drinsteht. Im
Also alte Rechtsauffassung, absolut korrekt. Nach dem BDSG wäre das so, alles, was in der Meldung drin ist. Und wenn ihr auch schön ausführlich, deswegen hat man früher immer beraten, so ausführlich wie möglich die Meldung zu machen, initial schon, weil das dann sozusagen der Teil der Selbstbelastungsfreiheit wäre, wenn man das dann sozusagen später aufs Butterbrot geschmiert bekommt und da die Strafe ist. Ein Verwendungsverbot gibt es nach wie vor. Also man nur mit Zustimmung der betroffenen Partei, Person, Verantwortlicher dürfte das verwendet werden. Ist leider nur das Thema, alles, was in so einer Meldung drin ist, ist meistens ja nicht alles, sondern es ist sehr viel Spielraum oder Raum für weitere Themen und Fragen oder Themen, die irgendwie sich so nachfolgend darstellen. Und wenn die Behörde halt weiterfragt, beziehungsweise dann halt die Vor-Ort-Untersuchung macht, um zu gucken, ob da vielleicht die TOMs alle so eingehalten werden oder ob die Sicherheitsmaßnahmen gegenüber den Mitarbeitern auch wirklich so durchgeführt werden, dann sind es Gründe sozusagen, um dann neue Verstöße zu sehen, zu ahnden und dann auch ein Bußgeld zu verteilen. Es ist aber schon der äußerst seltenste Fall und ich glaube der einzig berühmte Fall in Deutschland, der dazu tatsächlich immer wieder hergezogen wird, ist eine Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde in Hamburg war es, glaube ich, damals, wo gefragt wurde, was können wir denn machen? Unser Dienstleister möchte nicht die AVV unterschreiben, sondern er sieht es als 26er-Vereinbarung. Haben sich die ganze Zeit hin und her gestritten und nach einem halben Jahr kam Bußgeld, weil die richtige Dokumentation nicht da war. Wurde nachher auch zurückgenommen, hat aber die Begründung hat nicht so viel Publicity bekommen, wie halt der Fakt, dass man erst fragt und dann eine Strafe bekommt. Letzten Endes war es eine Misskommunikation zwischen zwei Behörden, die sich dann auch so ein bisschen ungrün waren. Mhm. Wie gesagt, nachher wurde das Bußgeld zurückgenommen. Aber die Erfahrung ist eigentlich, wenn man bei den Datenpannen, so zumindest heute toll bisher, anständig sich verhält, kooperativ sich verhält, jetzt nicht irgendwie mit dem Eimer die Informationen raushaut, aber es gibt natürlich auch Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse, die geschützt werden wollen. Ne? Das ist auch mal so ein schönes Thema, was jetzt vielleicht nicht beim Forensic Report drin ist oder zumindest nicht rein sollte, aber auch nochmal immer so eine beliebte Frage ist. Aber wenn man sich da anständig verhält, dann ist es in der Regel so, dass man gute Response von der Behörde bekommt und nicht wegen dieses Verstoßes zumindest ein Bußgeld bekommt.
Also aus Schweizer Recht wäre das ausgenommen, nach DSG, nach ISG, das ist ein Informationsschutzgesetz, das auch gerade in der Pipeline ist, das für kritische Infrastrukturanbieter. Und unschönerweise ist der Meldungsumfang nicht deckungsgleich und die Behörden können sich die Informationen zuschieben. Genau, jetzt sehen wir dann, ob das Parlament diese Sensibilität hat, dass natürlich das, was von Behörde zu Behörde geht, trotzdem noch unter dem Nichtbelastungsgrundsatz steht oder nicht. Und ein Gedanken auch noch ganz kurz, Martin, dann bist du dran. In Amerika werden die Forensiker engagiert via die Anwaltskanzleien, damit das unter das Anwaltsgeheimnis fällt. Und das wäre durchaus auch eine Überlegung wert, ob man das nicht auch hier besser so machen würde.
Machen wir ja auch so. Wir sind dann auch beauftragt oder die Forensiker werden von uns beauftragt. Ja. Und wir sozusagen von der Versicherung, damit das Attorney-Client-Privilege hält. Aber es gibt dir kein Recht gegenüber der Behörde, nur weil es das Anwaltsgeheimnis ist, weil du solange wie du es an die Mandanten weitergibst, und die brauchen es ja für andere Zwecke, dann müssen sie es im Zweifel doch herausgeben. Also das würde bei uns nicht unmittelbar helfen. Schon eher das Thema, ja, dass eben die Sachen, die man im Rahmen der Meldung herausgibt, nicht unmittelbar jedenfalls zur Strafe, Bestrafung, zur Bebußung verwendet werden dürfen. Wann besteht im Datenschutzrecht ein Auskunftsverweigerungsrecht? Nach § 40 Absatz 4 Satz 2 des deutschen BDSG kann ein Verantwortlicher die Beantwortung solcher Fragen verweigern, mit deren Beantwortung er sich selbst belasten würde und der Gefahr eines Bußgeldverfahrens ausgesetzt wäre. Außerdem gilt grundsätzlich ein Verwertungsverbot. Gemäß § 43 Absatz 4 BDSG darf die Behörde Informationen, die sie aus einer Meldung nach Artikel 33 DSGVO erhalten hat, als solche nicht in einem Bußgeldverfahren gegen den Verantwortlichen verwerten. Vielleicht letzte Überlegung dazu. Es gibt ja im Prinzip zwei Aspekte, warum der Forensic Report besonders sensibel ist. Das eine ist, dass da drin steht, dass man die technologischen Maßnahmen nicht ausreichend waren im Zeitpunkt des Angriffs. Ja, dass wenn ich da einen Server seit mit Windows 2000 drauf habe und seit 2005 vergessen habe zu patchen, das offen ist wie ein Scheunentor. Ja, das ist die eine Sache. Und da es deswegen zu einer Datenschutzverletzung kam, kann es sein, dass mir deshalb ein Bußgeld auferlegt wurde. Gibt's ja. ICO hat es gegen Marriott und British Airways gemacht. Da wird es kein Windows 2000 Server gewesen sein. Aber das kommt natürlich vor. Und die zweite Sache ist, führt mich zu dem nächsten Punkt, den wir vielleicht aber kurz machen können, Benachrichtigung der Betroffenen. Hat man schon gesagt, muss ein hohes Risiko bestehen nach Artikel 34 DSGVO, 24 NDSG in der Schweiz. Da ist natürlich auch so, wenn die Behörde dort schaut und sieht, also wir finden, es ist ein hohes Risiko und einen anweist, die Betroffenen zu informieren. Das möchte man natürlich auch nicht, wenn man vorher selber zu der Einschätzung gekommen ist, dass das nicht erforderlich ist, weil eben kein hohes Risiko ist, zum Beispiel, weil nur E-Mail-Adressen betroffen sind oder nur B2B-Daten mit Personenbezug dann möglicherweise, weil es eingetragene Kaufleute sind etc. Betroffen sind, oder Telefondurchwahlen, Telefon von geschäftlichen Kontakten etc. Und wenn dann eben sich aus dem Forensic Report ergibt, da sind ja hier alle möglichen Daten exfiltriert worden, dann kann eben die Auflage kommen, benachrichtigt halt doch die Betroffenen, und das kann natürlich das Problem auslösen. Wer sind denn überhaupt die Betroffenen? Und da muss ich möglicherweise Leute benachrichtigen, die gar nicht betroffen waren, weil ich es gar nicht so ganz genau weiß. Alles, was man nicht unbedingt möchte. Gut, jetzt hattet ihr in unterschiedlichen Zusammenhang schon mal den sogenannten Threat Actor erwähnt, ne? Also die Angreifer in den Ransomware-Fällen, über die wir jetzt hier die ganze Zeit sprechen. Gibt es ja irgendeine kriminelle Gruppierung, die halt diese Attacke fährt. Meist kriegt man nicht sofort raus, wer dahinter steckt. Auch zum Schluss, Überraschung, steht da jetzt nicht kein Name mit Adresse und Bankverbindung, sondern gezahlt wird in Bitcoin, wenn man denn zahlt. Die wollen also irgendwelches Geld und das für die das noch nie gesehen haben, man wird dann da genötigt, sich einen Browser herunterzuladen aus dem Darknet, und dann also über diesen Browser kommuniziert man dann, sieht so ein bisschen aus wie WhatsApp in alt, kommuniziert man dann also mit Namenis, dann irgendwann kommt dann da die Nachricht, was sie denn jetzt eigentlich haben wollen. Vielleicht bevor wir zu der Frage kommen, ob man da jetzt was zahlen darf oder nicht, sollte man denn überhaupt mit denen verhandeln? Was sind denn mögliche Ziele von Verhandlungen? Ich glaube, darüber sollte man sich vor allem klar werden.
Was Ziele können sein, sicher mal Zeit zu gewinnen, weil das um die Systeme wieder herzustellen. Ziel kann auch sein, das Ransom herunterzuverhandeln, wenn man zahlen will. Oder man könnte auch herausfinden, was für Daten betroffen sind. Also nur weil sie verschlüsselt sind, heißt das ja nicht immer unbedingt, dass sie, dass personenbezogene Daten dabei waren.
Dass du sie exfiltriert hattest, dass sie mitgenommen haben, weiß man auch
genau,
nicht.
Genau, oder also nicht überall in allen Jurisdiktionen ist zum Beispiel die Datenschutzverletzung schon erfüllt, wenn unbefugte Zugriff hatten auf personenbezogene Daten. Zum Beispiel in Kalifornien braucht es eine Exfiltration, was dann mit dem Download erst erhärtet werden kann. Das heißt, deshalb muss man dort zumindest herausfinden, was für Daten dann effektiv exfiltriert wurden. Und solange das nicht publiziert ist im Darknet, weiß man das ja selbst ja gar nicht.
Genau. Ja, als letzter Punkt, also neben den Offenkundigen, die du gerade genannt hast, ich glaube, das sind auch wirklich die treibenden Kräfte, ist natürlich aber auch, ob man vielleicht den nicht versicherbaren und auch niemals belegbaren Punkt findet, bitte liebe Hacker, veröffentlicht es denn doch nicht. Und dafür ist die Kommunikation natürlich das einzige Mittel, wie man das vielleicht noch mit hinbekommt, weil das ist ja neben dem Daten sind verschlüsselt. Das größte Problem, wenn die Exfiltration stattgefunden hat und dann halt noch veröffentlicht werden, ist der Schaden. Nicht nur natürlich der monetäre Schaden, sondern auch der Reputationsschaden mit den ganzen Folgen, die man da hat, enorm groß. Aber wie schon eingangs erwähnt, ist natürlich total hirnrissig, sich dann darauf zu verlassen, weil
diese was ist hirnrissig? Ne? Das,
ja, es ist aber eine Sicherheit hat man. In solchen Fällen hat man keine Sicherheit.
Natürlich
das
nicht. Man
das
muss
Einzige,
sich
was man, glaube ich,
bewusst sicher sein, dass man mit Kriminellen verhandelt. Das ist so. Und dass alle Zusagen, das sagen einem auch immer alle Leute, mit denen man dann da zu tun hat, wenn man mit der Polizei zu tun hat und so weiter, dass alle Zusagen natürlich mit höchster Vorsicht zu genießen sind und das nicht heißt, dass die sich wirklich dran halten. Allerdings, Spieletheorie, ne? Allerdings, wenn die zu oft gegen ihre Zusagen verstoßen und man das weiß, dann zahlt halt irgendwann niemand mehr. Insofern, wenn man, die Fälle, die wir so in der letzten Zeit gesehen habe, schon so, dass sie sich dann auch dran gehalten haben, dann keine neuerlichen Angriffe, nicht einfach nochmal gedroht haben, ja, wir haben jetzt übrigens hier noch Daten gefunden, dann ob natürlich die Daten gelöscht worden sind, wenn sie exfiltriert wurden, wissen wir nicht. Aber ja, was man so erreichen kann, mit einer möglichen Zahlung, ist halt, dass so ein Decryption Key bereitgestellt wird, dass man dann halt seine eigenen Infrastruktur möglicherweise wiederherstellen kann.
Möglicherweise.
Das würde ich natürlich dann auch mit spitzen Fingern anfassen. Aber dass man vielleicht auch sieht, welche Daten waren es denn überhaupt jetzt wirklich betroffen. Dass sie eben zusagen, nicht dieses Unternehmen nicht nochmal anzugreifen, sondern die Muttergesellschaft, Schwestergesellschaft. Nein, also niemand.
der ganzen Gruppe.
Dass dann eben nicht eine weitere Kommunikation stattfindet und dann eben entweder im Darknet oder an irgendwelche, die haben ja alle Fälle und oder alle Informationen möglicherweise da. Ja, wir hatten mal eine Mandantin, die hat gesagt, ja, da ist dann behauptet worden, das sei irgendwie alles nicht versichert und sie hätten ja kein Geld und so weiter. Und dann hat man dann über diesen Infrastruktur die Versicherungspolice geschickt bekommen von den freundlichen Angreifern, wo genau drin stand, was versichert ist, so
und
mit Highlight. Und dass doch diese Summe das jetzt das Minimum sei. Schwierig, ja, es rollen einem ja die Fußnägel hoch, wenn man überlegt, dass da gezahlt werden soll. Und es wirft eben auch die Frage auf, die du vorhin schon kurz erwähnt hattest, darf man denn überhaupt bezahlen? Und wenn man mal, im deutschen Recht ist 129 StGB, wenn man da mal reinschaut, der objektive Tatbestand der Unterstützung einer kriminellen Vereinigung dürfte relativ unproblematisch erfüllt sein. Ja, ich weiß, dass das jetzt keine lieben Kinder sind, die da auf der anderen Seite sitzen, dass das irgendwie nicht nur einer ist, sondern eine Vereinigung und dass man sie unterstützt, wenn man dort 1,2 Millionen Dollar in Bitcoin überweist, ist auch klar. Insofern bleibt dann tatsächlich nur der Geschäftsführung, die das entschieden hat, dann da auf rechtfertigenden oder entschuldigenden Notstand zu setzen.
Der es wohl in allermeisten Fällen sein dürfte.
Strafbarkeit von Lösegeldzahlungen. Nach § 129 Absatz 1 Satz 2 StGB ist es strafbar, eine Vereinigung zu unterstützen, deren Zweck auf die Begehung von Straftaten gerichtet ist. Ob eine solche Zahlung wegen Notstandes gerechtfertigt werden kann oder entschuldigt ist, muss im Einzelfall entschieden werden. In Betracht kommt auch eine Strafbarkeit wegen eines Verstoßes gegen Ausfuhrbeschränkungen nach § 18 Absatz 1 Nummer 1 Buchstabe a Außenwirtschaftsgesetz. Insbesondere sind Zahlungen an Unternehmen oder Staaten, die auf Sanktionslisten der Europäischen Union stehen, mit Freiheitsstrafe bedroht.
Ja, nicht überall, oder? Man muss schon gucken, was Sache ist und was nicht, oder? Also wenn du zum Beispiel deine ganzen Daten wieder bekommst und die ganzen IT-Systeme damit wieder laufen, dann würde ich sagen, ist der Notstand vielleicht noch nicht erfüllt. Aber was wir hatten ja in der Schweiz den Stadler Rail-Fall. Da haben die initial zwar nicht bezahlt, und die konnten ihre Daten irgendwie aus den Backups wieder einspielen oder haben es versucht, aber was eben auch verschlüsselt war und nicht mehr funktioniert hat, war die ganze IT-Architektur. Und dann befand sich das Unternehmen tatsächlich in einem Notstand und dann haben sie auch eben bezahlt. Ich glaube, man kann nicht einfach hingehen und sagen, das ist grundsätzlich erfüllt. Wir haben einen anderen Approach in der Schweiz. Ich empfehle meinen Kunden immer, nicht zu zahlen. Aber es kommt ganz drauf an, oder? Wenn du natürlich irgendwie, du hast ja mal, Martin, mir einen Fall erzählt von einem Unternehmen, das kurz vor einer Übernahme stand und da wollte man einfach die Daten nicht veröffentlicht haben, oder?
Das ausreicht, ist dann allerdings die Frage, ne? Das wäre ja dann rein wirtschaftliches Interesse. Natürlich war das für die, das ist schon eine Weile her, besonders wichtig, aber ob das dann reicht, wenn man natürlich verhindern kann, dass, ich fantasiere, so einen Fall hatte ich nicht, aber Gesundheitsdaten im Darknet erscheinen. Ich bin ein Labor und muss fürchten, dass alle meine Patientendaten veröffentlicht werden und jeder in der Welt darauf zugreifen kann und über den Krankheitsstatus aller meiner Patienten meines Krankenhauses informiert ist. Da finde ich dann schon, dass man da dann auch nicht lange diskutieren muss. Ja, wir haben ja... man kann ja auch darüber mit den Polizeibehörden sprechen. Die werden natürlich nie sagen, ja, macht ruhig. Aber wenn die da nicht opponieren, dann kann man da vielleicht auch noch ein bisschen ruhiger schlafen. Aber natürlich eine Situation, die man nicht haben will. Ne? Man hat ja auch noch zusätzlich das Compliance-Thema, das jetzt, was ist mit den Shareholdern, meine Gesellschafter, wenn ich da jetzt irgendwie lustig an irgendwelche Leute zahle, die da sagen, sie hätten Daten von mir, das ist ja auch ein Compliance-Issue. Wir haben noch ein Zusatzthema Bitcoin, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, Überweisungen. Also muss man sich auch genau anschauen. Deshalb haben wir in diesen Calls ja dann auch häufig noch Strafrechtler mit drin, die dann da sozusagen mit dann da Beistand leisten sollen. Alles eine unschöne Situation. Jetzt haben wir noch zwei Themen. Das eine würde ich mal kurz selber ganz kurz abhaken. Du hast vorhin schon One-Voice-Kommunikation erwähnt. Es ist wirklich wichtig und eines der Fehler, die man dann machen kann, wenn man da betroffen ist, da überall was anderes zu erzählen. Da muss man darauf achten, möglichst einheitlich, jedenfalls aber konsistent zu berichten. Und ja, wenn man überlegt, mit wem man da überall zu tun hat, man hat die Key Employees, man hat die Beschäftigten, die einfach sich nicht anmelden können und auch wissen wollen, was da los ist. Ja, man hat die IT-Dienstleister, die alten, die neuen Kunden, Lieferanten, natürlich die Datenschutzaufsichtsbehörden. Man muss aufpassen, dass sich die Meldungen dort jedenfalls nicht widersprechen und man dort möglichst einheitlich vorgeht und es gar nicht so selten ist, dass dann da spezielle auf solche Krisenfälle spezialisierte Agenturen hinzugezogen werden. Also alleine darüber, über Krisenkommunikation, könnten wir sicherlich noch eine Weile sprechen. Ich würde lieber den Rest der Zeit noch kurz nutzen, über Vorsorgemaßnahmen zu sprechen und auch über das, wie wir da vielleicht in der Vergangenheit geholfen haben. Was neben dem, seine IT sicher zu machen, kann man denn jetzt eigentlich tun, um auf einen solchen Fall vorbereitet zu sein?
Das gehört ja eigentlich ins Business Continuity Management hinein. Das heißt, Preparedness müsste man erreichen. Dafür muss man intern, von mir aus gesehen, mal die internen Stakeholder definieren. Also wer kommt dann in das Krisenteam hinein? Bis anhin bei IT-Themen war das noch selbstverständlich immer die IT und der CEO und vielleicht noch ein bisschen PR. Aber jetzt kommt halt auch Legal und DPO hinzu und wie wir gerade gehört haben, PR, also Kommunikation. Das Team erweitert sich damit. Und dann ist auch die Frage, wie kommuniziere ich, wenn alles verschlüsselt ist, oder? Habe ich da irgendeine eine Vorsorge getroffen? Habe ich mit einem externen IT-Dienstleister vielleicht schon mal meine IT-Architektur angeschaut? Kennt er unsere Systeme? Hat er einen Remote-Zugriff, dass er nicht nur zum Beispiel das Headquarter in der Schweiz, sondern eben auch die Filiale in oder die Tochter in den USA zugreifen könnte? Oder müssen wir vor Ort, lokal, jeweils noch Experten, sei es eben IT-Security oder Legal-Experten haben, um sei es Server zu beschlagnahmen, ja. Also einfach Server abzuholen, um dann auf den Servern zu schauen, wie kann man da rein, was für Daten wurden rausgenommen, etc. Und also kurzum, man muss eigentlich die Prozesse mal vorab definieren.
Und auch dann vielleicht auch mal ausprobieren.
Ne? Also, einmal ausprobieren und erst, wenn man dann da ein Ereignis bestanden hat, dann ist man ja erst resilient. Ja. Das ist ja der schöne Unterschied zwischen Business Continuity und Resilience. Resilience hat man erst erreicht, wenn man den Worst Case überlebt hat, möglichst glimpflich.
Ja, neben den Prozessen und Prozessschritten, die man hat, sind natürlich das, was aber auch wirklich sich aufdrängt, Schulungen, Sicherheitstrainings, immer wiederholte Maßnahmen. Klar, es wird niemals so sein, dass man es ausschließen kann, dass irgendjemand aus Versehen im Delirium die E-Mail mal öffnet, die er sonst die letzten 10 Male irgendwie weggeklickt hat, oder den Spamfilter, der so gut eingestellt ist, der lässt halt irgendwann mal was durch. Aber das sind so die Grundschritte, damit halt eben nicht Panik ausbricht und jeder weiß, oder zumindest die Leute wissen, wie du es schön gesagt hast, die Stakeholder, was getan werden muss, weil es ist nicht schlimmer als ein Cyberangriff, bei dem dann die Organisation so schlecht ist, dass es eigentlich nur noch verschlimmert wird. Also wenn da gewusst wird, wo ich anrufe, beziehungsweise wie ich dann doch mit der Schneckenmail noch eine Info rausbekomme, ist das schon sehr hilfreich und spart Zeit. Und das ist das, was am Anfang, gerade am Anfang bei so einem Incident immer sehr, sehr wichtig ist, schnell reagieren.
So, jetzt haben wir gesprochen darüber, wie wir helfen können mit der Erstellung eines Handlungsleitfadens. Ja, da mal zu schauen, dass man alle Informationen entsprechend zusammen hat für den Fall, dass so ein Cyberangriff passiert. Aber wozu, Nicole, braucht man denn überhaupt Anwälte, wenn sozusagen das Kind im Brunnen liegt, was können wir da überhaupt machen? Wie helfen wir da?
Gut, es geht mal darum, die Geschäftsleitung zu begleiten. Das sind auch immer sehr strategische Entscheidungen. Es fängt an, ist überhaupt eine Datenschutzverletzung vorliegend? Handelt es sich überhaupt um Personendaten in der jeweiligen Jurisdiktion? Unterstützen beim Abgleich der Kommunikation, weil ja das die gleiche Kommunikation gegenüber Mitarbeiter, Öffentlichkeit etc., also sprich One Voice sein muss, auch gegenüber den Behörden. Das heißt, es ist auch zum Teil eine rechtliche Kommunikation.
Absolut, ja.
Genau, und dann unter Umständen auch die Beauftragung oder nicht Beaufsichtigung, aber Beauftragung der IT-Security im Hinblick auf, was unter die forensische Beweisaufnahme zu folgen hat, oder wenn sie eben auch Spuren finden, da zu unterstützen, bis hin allenfalls auch Verhandlungsstrategien mit den Ransom-Betrügern definieren und abstimmen, plus natürlich die Koordination auf dem internationalen Level, wenn man Meldungen in verschiedenen Ländern machen muss, bis hin zu strafrechtlich, also Strafanzeige formulieren, einreichen, Erstkontakt mindestens mit der Polizei organisieren oder dann managen, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist und wie groß der Rechtsdienst ist.
Ja, und im Rahmen solcher Angriffe kommen eigentlich noch diverse andere Fragen, die man gar nicht so sehr auf dem Schirm hat, immer mal wieder auf. Und da hilft es immer, die anwaltliche Beratung gleich mit dabei zu haben. Also sei es jetzt der Umgang mit der Information, mit dem Betriebsrat in manchen Fällen, irgendwelche Mitarbeitergeschichten logischerweise, die dann auch mal ein bisschen sensibler sein könnten. Also da ist einfach eine Vielzahl an Fragen, die halt aufploppen in solchen, nicht gerade alltäglichen Situationen, wo es immer gut ist, die rechtliche Beratung mit an der Seite zu haben. Das heißt jetzt nicht, dass wir dann zwangsläufig, also jetzt nicht ich, sondern das würden wir dann abgeben, die Kommunikation mit dem Betriebsrat irgendwie übernehmen oder sowas. Aber dafür sozusagen schon mal die erste rechtliche Einschätzung und, wie du es auch schön gesagt hast, die Strategie, und die Art und Weise der Kommunikation halt ein bisschen zu führen.
Absolut. Vertragsrechtliche Fragen stellen sich, wenn ich die Leute beauftrage, was mit dem alten, was mit dem neuen IT-Dienstleister und eben auch, kann ich jetzt sozusagen die Rechte, die Mandanten haben, gegen etwaige Drittparteien da bestmöglich sichern, sich da jetzt nichts Falsches machen. Und natürlich auch, das ist sehr klar, hatte ich auch eingangs schon gesagt, die Kommunikation mit den Datenschutzaufsichtsbehörden, weniger ist mehr, sehen wir sehr häufig, wenn wir da erst an Tag 3 oder 4 mit ins Boot geholt werden, dass dann da die internen oder externen Datenschutzbeauftragten, die betrieblichen, schon Dinge gemeldet haben, die sie dann besser hätten nicht gemeldet im Nachhinein.
Ja, genau, wobei halt nicht unbedingt weniger ist mehr, was auf jeden Fall grundsätzlich natürlich stimmt. Aber in den meisten Fällen ist es so, dass etwas gemeldet wird, was vielleicht gar nicht so stimmt, weil man es zu dem Zeitpunkt gar nicht sicher weiß. Also man hat es gehört oder es wurde der zugetragen. Und in den allermeisten Fällen ist es tatsächlich so, dass das gar nicht mit böser Absicht da irgendwelche Dinge sozusagen schon in Stein gemeißelt werden, in einem Sachverhalt, die sich später als falsch herausstellen. Aber sozusagen etwas nachträglich zu korrigieren, ist natürlich immer schwieriger in der Kommunikation.
Es sieht immer doof aus und das ist dann erstmal in der Welt. Ja, dann wird man, das wird dann natürlich, muss man es dann so drehen, als naja, das damals dachten wir, das ist halt die Maximalzahl der möglicherweise betroffenen Kunden, weil so viele Kunden haben wir. Aber wenn man erstmal 600.000 Kunden gesagt hat, dann schreckt man natürlich die Behörde zu Recht auf. Oh, 600.000 Kunden, ja, das ist nichts, was wir jetzt hier einfach in die Akte zumachen, sondern da klemmen wir uns natürlich dahinter. Wenn sich 3 Tage später rausstellt, es sind nur 6.000 oder 600 oder 60, ist es natürlich ein ganz anderer Schnack. Und das ist das, was ich meinte mit weniger als mehr. So, wie ich da nicht Klarheit habe, klar kann ich der Behörde sagen, wie viel maximal oder minimal betroffen sind. Aber da ist dann schon sinnvoll, sich auf die Sachen zu stützen, die man weiß und die auch nur die rauszuposaunen.
Ja, und gerade auch die vorläufigen Meldungen, wie du es gesagt hast, Nicole, zu machen und dann halt später nachzumelden, wenn man halt weiß, um was es geht oder wie der Sachverhalt sich wirklich ausgeht.
Genau, und so aus unseren gesammelten Erfahrungen haben wir jetzt so ein bisschen die Quintessenz gezogen, wo wir jetzt mit einem ersten Kunden zusammen eigentlich eine Plattform aufsetzen werden, um diese Themen zentral und in einem entsprechenden Workflow auch abzubilden. Auch eben zum Beispiel die Kommunikation, die kann man vorbereiten für verschiedene Cases etc. Sowohl die rechtliche Kommunikation als auch die Kommunikation gegenüber Kunden oder Lieferanten oder der Presse. Und da sind wir jetzt dran, das zu machen. Und wenn da noch weitere Kunden ein Bedürfnis sehen würden, wäre das sicher etwas, wo wir noch größer ausbauen würden.
Besser hätte ich es nicht sagen können. Vielen Dank, Nicole und Lasse, dass ihr hier zu diesem Cyber-Schnack euch eingefunden habt.
Sehr gerne.
Folge 36 ist damit zu Ende. Vielen Dank für euer Interesse. Wie immer die Bitte 5 Sterne dazulassen im Podcast-Player eurer Wahl, wenn euch das gefallen hat, zu abonnieren, damit ihr auch den nächsten Podcast nicht verpasst. Der steht schon fest, der müsste Mitte April nach den allseits verdienten Osterurlauben soweit sein. Ansonsten kommt gut in den Frühling und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Tschüss.
Tschüss.